Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Best of SHK Show, dem Podcast des Handwerkerradios. Mein Name ist Max Hermannsdörfer und in diesem Podcast hört ihr jede Woche spannende Interviews mit Experten aus der SHK-Branche, Handwerkerinnen und Handwerkern und vielen weiteren interessanten Gesprächspartnern aus der SHK Show im Handwerkerradio. In der heutigen Folge spreche ich mit Hans-Arno Klöb. Er ist Geschäftsführer der Unternehmensberatung Querschießer. Wir sprechen zum einen über die wirtschaftliche Lage im SHK-Handwerk, das Gebäudeenergiegesetz und den Querschießer-Trendkongress, der in der nächsten Woche stattfindet. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Ausgabe von Best of SHK Show. Hallo Herr Klöb.
Hallo Herr Hermannsdörfer.
Herr Klöb, wir blicken wieder mal in die aktuelle wirtschaftliche Situation des SHK-Handwerks. Ja, die Frage, wie geht's dem SHK-Handwerk aktuell?
Dem SHK-Handwerk geht es immer noch gut. Also wir haben jetzt ganz frisch Daten erhoben. Wir haben natürlich nach der Beschlussfassung des GEG den ein oder anderen Auftrag im Handwerk, der storniert wurde, weil beim Endkunden keine Panik mehr war und der verstanden hatte, dass er über einen Wärmeplan noch 3-4 Jahre Zeit hat, sich zu entscheiden. Das hat so ein bisschen Aufträge gekostet, aber hat auf einem Niveau stattgefunden, wo die Handwerker mehrheitlich eigentlich ausreichend Aufträge haben. Wir haben noch eine satte Vorlaufzeit im Handwerk. Ich würde mal vermuten, dass unabhängig vom jetzigen Auftragseingang, aber die Geschäftslage im Handwerk bis Karneval oder bei euch ist es ja Fasching.
Bei uns
oder?
Ist es Fasching in Süddeutschland, genau.
Dass es bis dahin im Handwerk noch eine ordentliche Auslastung gibt und auch entsprechend die Handwerker stressfrei sind.
Okay, ist aber dann dem geschuldet, dass quasi einfach so eine lange Vorlaufzeit ist, dass einfach noch kommen, die schon vor einem halben Jahr oder noch länger sogar vereinbart wurden.
Genau. Die Aufträge sind ja von den Handwerkern alles schon reingeholt worden. Wir hatten ja durch das Gewürge rund ums GEG so ein bisschen Panik bei den Endkunden. Alle wollten noch einen Ölkessel, alle wollten noch ein Gasgerät und so weiter. Und die Handwerker haben, im Sommer Aufträge angenommen ohne Ende. Und das GEG gibt das ja auch her. Es gibt da ja einen Passus, dass wenn vor einem bestimmten Datum die Aufträge vereinbart waren, bis zu einem bestimmten Datum im nächsten Jahr ausgeführt werden muss. Dort hat sich ein guter Auftragsbestand angesammelt. Ich vermutete im Mai schon, das war eigentlich ein Allzeithoch hatten im Handwerk, was die Auftragsreichweite angeht. So, und da ist dann was abgeschmolzen. Ein Teil der Leute hat die Aufträge storniert und haben gesagt, na, da warte ich mal, bis die Subventionen klar sind etc. Aber vom Prinzip sind die Aufträge im Haus. Und was spannend ist halt, ob im Moment Aufträge nachkommen. Das ist die spannende Frage. Also die Situation ist bis Fasching, Karneval okay, aber dann müssen wir gucken, was danach passiert.
Wie sieht es im weiteren SHK-Bereich aus, jetzt mal weg vom Handwerk? Hersteller, Handel, wie gehen die aktuell so mit der Lage um?
Ja, da gibt es natürlich auch Leute, die sind schwer unter Druck. Die gesamte Sanitärindustrie ist unter Druck. Wir hatten ja beim letzten Mal schon darauf hingewiesen, dass die Handwerker ihre Kapazitäten auf die Heizung umschichten. Und das sind ungefähr 20% der Montagekapazitäten, die früher bei Sanitär waren, sind jetzt in die Heizung gerutscht. Das heißt, es wurden weniger Bäder ausgeführt. Dann kam die Schwäche am Neubau. Wir verlieren im Moment in diesem Jahr wahrscheinlich um die 70.000 Wohnungen. Und dann hört man dann sowohl von der Industrie als auch vom Großhandel, das Massengeschäft bei Sanitär läuft nicht. Also ein einfacher 60er Waschtisch. Ja, eine einfache Badewanne oder keine Ahnung, eine einfache Duschabtrennung läuft nicht, weil einfach an der Stelle die Märkte nicht da sind und die Handwerker auch wirtschaftlich die Aufträge dann als unattraktiv betrachten und sagen, naja komm, wenn sie mir bei Wärmepumpe das Geld hinterher schmeißen, warum soll ich mich damit so weit befassen? Ja. So, und das führt dazu, dass insgesamt die Sanitärindustrie unzufrieden ist, der Handel, dem fehlt das Massengeschäft. Und was man so hört, ist, dass nach den Sommerferien ein bisschen was angezogen hat in den Ausstellungen. Also kann man damit rechnen, dass dann, um den Jahreswechsel herum dann nochmal ein paar Badaufträge kommen. Aber insgesamt ist es für die Sanitärseite kein Vergnügen und auch für die Sanitärhändler wirklich kein Vergnügen im Moment.
Ja, es steht natürlich vieles einfach unter diesem Schatten, unter dem Schatten GEG. Wir haben es ja eben auch schon gerade kurz angesprochen, das SHK-Handwerk hat dadurch natürlich auf der einen Seite profitiert, es gab viele Aufträge dadurch. Es gibt aber dennoch Punkte, die man am Gebäudeenergiegesetz kritisch sehen kann. Sie haben sich ja selbst vor wenigen Tagen erst dazu geäußert und ich sage mal, ich unterstelle Ihnen jetzt mal, Herr Klüpp, Sie sind kein großer Fan des GEG.
Nein, bin ich nicht. Also mich regt die Politik auf, muss ich ehrlich sagen. Also das war im letzten Jahr schon 2022. Es waren keine Wärmepumpen da, es waren keine Montagekapazitäten da und trotzdem haut die Regierung Subventionen raus. Ja, also so ein Schwachsinn, das lernt man in der Volkswirtschaftsstudium in der ersten Vorlesung. Wenn die Märkte nicht mehr können, macht gar kein Anschieben Sinn. So, das ist das Erste. Und das ging dann ja die ganze Zeit weiter. Also es ist ja nicht so, dass ich inhaltlich gegen das GEG bin. Ich glaube schon, dass wir einen Klimawandel haben und ich glaube auch, dass wir eine Reduktion von CO2 brauchen, um das in den Griff zu bekommen. Aber das GEG ist ja sowas von, wie soll ich das sagen, dogmatisch überfrachtet, dass die eigentlichen Ziele nicht mehr erreicht werden und dann einfach nur noch teure Lösungen gefunden werden. Ja, also ich meine, das ist doch eine Schießbudennummer, dass man anfängt, Wärmepumpen und Elektroautos und alles Mögliche zu fördern und dass man anschließend einen Stromverbrauch organisiert, der so hoch ist, dass die Strompreise steigen, dass man dann jetzt darüber diskutiert, ob man die Subventionen für die Industrie und einen besonderen Strompreis machen muss. Das ist ja von einem Fehler in den nächsten. Ja, und ich war immer der Meinung, dass der Ausgleich zwischen Ökologie und Ökonomie eigentlich gut für unsere Volkswirtschaft wäre und dass man das als Blaupause den anderen Nationen verkaufen kann. Aber glauben Sie, dass weltweit irgendeine Regierung glaubt, da machen die aber prima die Deutschen?
Nee. Schwierig nee, also aktuell,
ich glaube, ne? Ja, nein, ich glaube, es sind wirklich einige kräftige handwerkliche Fehler im GEG und es wird zu teuer. Der Habeck hat ja auch selber zugegeben, dass es unter Umständen ein altes Ehepaar treffen kann mit 200.000 Euro Investitionsvolumen. Das ist doch, also muss doch anders gehen.
Aber wie könnte es denn anders gehen? Also haben Sie denn Vorschläge?
Mein Ansatz ist definitiv eine CO2-Besteuerung. Gucken Sie mal, also ich weiß nicht, ob Sie einen fetten Wagen fahren, einen SUV, einen Porsche oder sonst
nicht.
Wie. Ja? Aber das wäre mir jetzt egal. Ich würde einfach sagen, so gut, wenn der Typ das machen will, dann muss er halt 4 Euro pro für einen Liter Benzin bezahlen und 3 Euro davon werden abgeführt an eine Umlagekasse. Das heißt, wenn jemand sich bewusst gegen den Konsens stellt, CO2 zu reduzieren, dann wird er über den Preis zur Kasse gebeten und irgendwann kommen sie ja dann auch in den Verstand und sagen, Mann, das wird aber teuer hier, ich suche mir mal eine andere Lösung. Ja? So, und das heißt, wir brauchen überhaupt gar keinen Eingriff durch den Staat, sondern das unerwünschte Verhalten wird einfach nur massiv teuer gemacht.
Aber wäre das dann nicht trotzdem Eingriff des Staates?
Ja klar, es ist ein Eingriff, ja klar, aber es, ich nenne es mal Schubsen. Ja? Also es wäre ja immer noch ihre Entscheidung, ob sie ihr sauer verdientes Geld dann für den Porsche rauskloppen oder ob sie nicht vielleicht doch mit dem Fahrrad oder mit dem E-Bike zur Arbeit kommt. Ne? So, und ich glaube, das geht völlig falsch. Also ich glaube, dass wir hier eine Politik haben, die im Moment die Menschen ein bisschen bevormunden möchte und dass eine reine CO2-Bepreisung da viel komfortabler wäre, die Politik müsste nicht dauernd rummengseln. Naja, und wenn irgendein reicher Sack Porsche fahren will, dann soll er halt Porsche fahren. Aber wenn ich weiß, der zahlt 4-5 Euro für einen Liter Benzin, dann ist mein Herzchen ruhig. Ja, dann ist so. Und ich glaube, das wäre mal überlegenswert, dass man sagt, okay, wir besteuern einfach brutal unerwünschtes Verhalten.
Ja.
Und wenn die Leute dann, und du kannst dich dann entscheiden, du machst so lange den Scheiß, bis du wieder Geld hast, oder aber du sagst, okay, ich lasse mich schubsen, ich wechsle auf das gewünschte Verhalten.
Ja.
Und dann brauchen wir nämlich keine Subventionen, dann brauchen wir keine Fördermittel.
Die Frage, die ich mir jetzt aber stelle, jetzt bleiben wir mal bei dem Beispiel, einfach viel Geld für einen Liter Benzin zu bezahlen.
Genau.
Man differenziert da ja nicht zwischen Porsche-Fahrer und Opel, Corsa, ohne jetzt, ne? Ohne Markenbashing zu machen.
Ja, genau. Ja.
Also die Differenzierung funktioniert ja da trotzdem nicht.
Ja,
das trifft ja alle gleich dann.
Ja, du triffst eher und du kommst ins Grübeln. Du kommst ins Grübeln, ja. Also wenn du, ich sag mal so, wenn du fährst dann ein kleines Auto, ja, musst dann auch 4, 5 Liter für ein Benzin zahlen. So, und dann fängst du darüber nachzudenken, soll ich nicht vielleicht doch mit der S-Bahn morgens in die Stadt reinfahren? Das heißt,
Wenn man
jeder
denn die
kommt.
Möglichkeit hat, klar.
Ja, ne, genau, jeder wird gezwungen, sich mit der Frage auseinanderzusetzen. Und so hast du also aber im Sinne von, die Entscheidungshoheit bleibt bei ihm. Ja? Darum geht es mir, dass jeder Bürger noch den Freiheitsgrad hat zu sagen, ich halte das alles für Schwachsinn, es gibt keinen Klimawandel, ich fahr Porsche, bis der Arzt kommt. Ja? So, ne, soll er doch, ja. Aber dann muss er blechen, blechen, blechen. Ja, so, und ich glaube, das wäre so mein Ansatz, dass man sagt, die Entscheidung bleibt beim Individuum, aber wir machen unerwünschtes Verhalten extrem teuer.
Ja, Wenn wir jetzt nochmal aufs GEG schauen, es war ja vorab, bevor das Ganze beschlossen wurde, hat man ja immer nach Technologieoffenheit gerufen. Jetzt, wenn man sich so anschaut, ja, es ist eigentlich schon technologieoffen, so durch
Genau.
Möglichkeit von Flüssiggas und von H2 Ready, von Wasserstoff und so. Jeder, der jetzt noch sagt, ja, das ist nicht technologieoffen,
Nein,
ist es
bin
denn
ich
so,
bei,
dass es
völlig
nicht
bei
offen
Ihnen.
ist oder?
Doch, bin ich völlig bei Ihnen. GEG ist jetzt technologieoffen. Im Grunde genommen haben sie den GEG ja in alle Zähne
Ja,
gezogen.
eben,
Ja,
ne?
also, ne? Also da muss man so sehen. Also die beiden entscheidenden Veränderungen waren Technologieoffenheit. Dadurch kannst du eigentlich alles machen, außer einem neuen Ölkessel. Ja?
Genau, ja.
Und das andere war der Wärmeplan. Dass man jetzt auf die Kommune warten muss oder warten darf, bis die weiß, was sie an Technik da macht. Und so gesehen ist das GEG ein zahnloser Tiger geworden. Also aus dem, nein, jetzt im Ernst, aus dem
Ja.
harten Druck, der Anfang des Jahres da war, ist ja heute nur, und das werden wir dann auch im nächsten Jahr sehen, ist das ja ein zahnloser Tiger. Und da wird ja jeder Investor oder jeder Häuslebauer wird sagen, ja gut, also Technologieoffenheit heißt, ich kann mich erstmal umgucken und solange der Wärmeplan da ist, muss ich mich vor 2028 nicht wirklich bewegen. So, und das wird dazu führen, das ist meine Prognose auch fürs nächste Jahr, dass wir bei der Renovierung von Heizungsanlagen einen Nachfrageabriss bekommen. Weil kommt ja noch eins hinzu. Die Politik erzählt ja alle 2 Tage, hier gibt es noch eine Extrasubvention. Ja? Der einarmige Rentner kriegt noch was und der einbeinige, ich weiß nicht wie. So, das heißt, jeder sitzt dann da und sagt, ach ja, vielleicht gehöre ich zu einer Gruppe, die später noch mal ein Extratoto bekommt. Und das wird dazu führen, dass die Nachfrage meiner Einschätzung nach im ersten Halbjahr nächsten Jahres zurückgehen wird, weil die Leute einfach sagen, na, da warte ich mal, wie sich die Politik entwickelt. Und wenn die Panik kriegen, dass die Umsätze nicht kommen, dann werden die schon wieder ein Toto rausschmeißen.
Ist ja eigentlich so der gegenteilige Effekt. Gell? Also statt Aufbruch kriegt man jetzt Verzögerung. So.
Ja, das ist komplett in die Hose gegangen. Das
Ja.
ist komplett in die Hose gegangen. Die haben, ich weiß nicht, wir werden es in ein paar Jahren, wenn wir rauskriegen, wer es war, aber vom Prinzip haben die Leute, die dann, wie soll ich das sagen, am GEG noch rumgeschraubt haben, das wirklich komplett enthüllt. Ja, also da muss man sich mal reintun. Du hast, wenn du deine Warmwasserbereitung vom Kessel trennst und das mit elektronischen Durchlauferhitzern machst, dann hast du die Warmwasserseite schon auf der 65%-Regel. Wenn du das einem Grünen vor 10 Jahren gesagt hast, dass eine Strom-Warmwasserbereitung ein Fortschritt bei Erneuerbaren ist, der hätte sich ja umgebracht. Ja? Das heißt, wir haben hier an der Stelle haben wir eine völlige Umkehr von dem, was eigentlich erreicht werden sollte und wollte. Und wir haben, ja, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, GEG ist im Grunde genommen ein zahnloser Tiger.
Wir werden sehen, was es für Auswirkungen hat. Können wir dann erst in den nächsten Jahren, Monaten, Jahren sehen. Ne?
Ja, du hast sicherlich die Möglichkeit, im ersten Quartal nächsten Jahres schon zu sehen. Also für mich ist spannend, ob Handwerker im Moment Aufträge bekommen, ne? Also, oder
Ja,
ob es da einen
oder
Abriss gibt,
ob
ne?
Kunden abwarten. Ja.
Genau, oder ob Kunden abwarten. Ich persönlich würde ja als Endkunde abwarten. Wenn ich weiß, es gibt für jeden Furz und Feuerstein gibt es noch einen kleinen Zuschlag, eine kleine Subvention. Wenn ich weiß, wir haben Technologieoffenheit, dann warte ich noch ein bisschen auf die Hybridgeräte
Ja.
und so weiter. Und ja, ist doch so, ja. So, und dann würde ich erstmal im ersten Halbjahr 2024 die Füße stillhalten. Und das werden wir dann merken. Und dann gerät die Politik in Panik. Stellen Sie sich mal vor, die Endkunden halten sich zurück und wir kriegen dann irgendwie im ersten Halbjahr unsere Wärmepumpenzahlen nicht auf die Reihe.
Ja.
Dann gibt es sofort den Wärmepumpenwumms. Dann gibt es noch mal eine riesige Gelddusche und dann wird der Sprint oder wie heißt das, der Schnelligkeitszuschlag noch mal erhöht.
Ja,
Ja,
genau.
das ist ein Spiel ohne Ende.
Klimageschwindigkeitsbonus, so,
Ja,
naja.
Hermannsdörfer, das
Das
ist ein Spiel
ist.
für Doofe. Das ist wirklich.
Ja, also über Wärmepumpenzahlen bin ich mal gespannt, wo wir jetzt dieses Jahr landen werden. Und auch nächstes Jahr. Ich weiß nicht, ob wir die 500.000 pro Jahr,
Ja,
ne, was ja weiterhin
da bin ich
gestecktes
ja
Ziel
mit
ist, erreichen.
da bin
Ja.
ich ja mit den Offiziellen aus der Wärmepumpenindustrie auch ein bisschen überkreuzt, weil wenn wir die Handwerker fragen und dann fragen, wie viel hast du installiert, dann kommt in Summe eine andere Zahl raus, als sie zum Beispiel vom Bundesverband Wärmepumpe kommuniziert wird. Das heißt, wir vermuten, dass wir bei Querschießer installierte Wärmepumpen zählen und die bei dem Bundesverband Wärmepumpe zählen, die in Verkehr gebrachten.
Ja.
Da sind aber auch noch die dabei, die im Großhandel in Regalen schlafen.
Ja,
Das heißt,
der
meine.
Wärmepumpenabsatz, so ist, glaube
Ja,
ich, ne?
genau. Das heißt,
Ja.
meine These ist, dass wir am Ende des Jahres viel weniger Wärmepumpen installiert haben, als der Bundesverband Wärmepumpe in Verkehr gebracht hat. Und dass diese Bestände dann ja auch erstmal abgearbeitet werden müssen. Und da habe ich letztens noch den Herrn Sabel vom Bundesverband Wärmepumpe getroffen, habe ich ihm gesagt: Ich glaube nicht an deine Zahlen. Ja, ist ja schon ein Unterschied, ob wir von realisierten 360.000 Wärmepumpen nach 500.000 springen wollen oder eher bei mir von 230.000, 240.000.
Ja, definitiv.
Ja, so, und deswegen glaube ich, dass die Zahlen nicht kommen. Und wenn die Zahlen nicht kommen und die Leute sich vielleicht auch noch ein bisschen zurückhalten, dann muss die Politik wieder ködern.
Herr Klöb, ich glaube, viele Punkte, über die wir jetzt auch gesprochen haben, werden Thema sein beim nächsten Trendkongress. Steht Ende Oktober an, vom 25. bis 26. Oktober in Berlin. Ja, die Vorbereitungen laufen, denke ich. Herr Klöb, sagen Sie gerne ein paar Worte dazu. Was wird das für ein Event und welche
Ja,
Themen werden da im Fokus stehen?
also das erste ist schon unser 20. Trendkongress, also wir sind schon ein bisschen länger dabei und wir informieren dann immer an einem Tag, also Vorabend, weil wir kommen ja aus dem ganzen Land zusammen, die Industrie über die nächsten 15 Monate und genauso da machen wir das dieses Jahr auch. Das heißt, ich berichte am Vormittag über die Konjunkturaussichten, die wir in der Branche haben, was haben wir vom Bau zu erwarten und die Zinsen und so weiter, so dass man ein sicheres Gefühl dafür bekommt, was denn überhaupt da draußen los ist. Ich meine, wir sind eine Reparaturbranche, aber trotzdem irgendwo 15% unseres Volumens ist immer noch Neubau. Das heißt, wir müssen da auch so ein bisschen drauf gucken. Ja, dann kommen die Prognosen für die einzelnen Warengruppen, was wird gehen, was wird nicht gehen. Und am Nachmittag geht es darum, der Industrie und auch den anwesenden Händlern ein paar Hinweise zu geben, wie man geeignetes Marketing in Richtung Handwerk macht. Ja, also wir gucken dann, wie müssen Partnerprogramme gestrickt sein, was braucht der Handwerker an Feldservice und so weiter. Und diese Informationen stellen wir dann in Zeitreihen der Industrie zur Verfügung, sodass die sehen können, was ist tatsächlich eine langwierige Veränderung im Verhalten der Handwerker, wo haben wir nur mit einem kurzfristigen Trend zu tun. Und ich hoffe mal, dass dann anschließend die Zusammenarbeit zwischen Industrie, Handel und Handwerker dann besser wird. Ja, weil nein, so sehen wir unsere Aufgabe. Wir wollen helfen, gerade der Industrie helfen, das Handwerk besser zu verstehen und bessere Services zu organisieren.
Können Sie da vorab mal schon, ja, so ein bisschen was verraten? Was sind so Daten, die Sie jetzt auch gerade schon
Ja,
sammeln? Also klar,
also ich hatte
Konjunktur,
ja über
aber
die Konjunkturdaten
Prognose oder
gesprochen. Es
sowas?
sieht Ja, ich hatte ja schon die Konjunkturdaten erwähnt. Das sieht also nicht so gut aus. Die Kollegen sind sehr, sehr vorsichtig für 2024. Also mit Wachstum rechnen wirklich nur noch wenige. Das wird dann höchstens 1% nächstes Jahr. Also es wird fehlen. Wir haben ganz spannend, wenn man sich die Warengruppen anguckt, die drei besten Warengruppen sind Photovoltaik, Wärmepumpe und Hybridgeräte. Also
Ja.
schöne Grüße vom GEG. Ja. Und die schlechtesten Warengruppen sind Acrylwannen, normale Brausetassen und Punktabläufe. Also wenn man so will, eine profane Bad wird nicht mehr gemacht. Ja. Dazwischen liegt es. Ganz spannend ist, wir haben die Handwerker nach ihren Gewerken gefragt und die beste Prognose bekommt im SHK-Handwerk das Gewerk Elektro. Das ist ja auch
Ja,
verrückt, ja.
innerhalb
Also,
des SAK-Handwerks.
wir haben SHK-Handwerker gefragt und haben gesagt, welches Gewerk entwickelt sich bei dir am besten? Und dann war der Sieger war Elektro. Das finde ich ja
Aha.
schon mal schräg, ja. Also, aber das zeigt, dass die beiden Branchen und dass die beiden
Ja,
Gewerke
voll.
wahrscheinlich in den nächsten Jahren zusammenwachsen, ja. Ja, das haben wir gesehen. Dann, wir haben gesehen, dass das Thema Verfügbarkeit ruhiger wurde. Das war ja so, während Corona, war das ja extrem. Das ist jetzt auf dem Rückzug, das wird ein bisschen ruhiger. Insgesamt sehen wir, dass die Handwerker mit den Serviceleistungen der Industrie weniger zufrieden sind als in der Vergangenheit. Also gut, da haben sich auch einige Hersteller massiv was gespart im Service. Ja, also ich will jetzt keine Namen nennen, aber sie fangen ja auch schon an zu grinsen. Es gibt ein paar große Fürsten draußen, die haben ihren Profit zu Lasten der Handwerker ausgedehnt. Das fällt denen so ein bisschen auf die Füße. Dann sicherlich ein Thema ist Teilsanierung. Die Sanitärseite hat ja durch den Druck, der da entstanden war, durch die Heizung nach Lösungen gesucht. Das sieht so aus, als wäre das eine neue Art des Verkaufens, so ist ein neues Geschäftsmodell. Ja, und solche Sachen, die werden wir da über die von morgens 9 bis nachmittags um 5 berichten.
Ja, spannende Themen. Herr Klöpp, wer jetzt nicht teilnehmen kann, man kann sich die Daten ja dann auch im Nachhinein noch besorgen, richtig?
Ja, genau. Wir bieten für Firmen, die nicht teilnehmen können oder wollen, also Stichwort Compliance, manchmal darf man ja auch nicht mehr zu solchen Veranstaltungen, bieten wir die Studie an und dann fahre ich ins Werk. Das heißt, ich rede dann vor Ort mit dem Käufer über die Inhalte der Studie. Das ist aber, ich sag mal, eine geübte Tradition. Da machen wir schon seit 20 Jahren. Das ist, ja.
Wunderbar. Herr Klöpp, dann wünsche ich Ihnen bis zum Trendkongress noch eine gute Vorbereitung, dann ein gutes Event, ein spannendes Event, ein schönes Jubiläum, dann der 20. Trendkongress. Vielen Dank fürs Interview heute und alles
Ja,
Gute.
danke auch. Schönen Tag noch.
Bis
Ciao.
dann, ciao. Und das war's für heute mit Best of SHK Show. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Einschalten. Wie immer gilt, falls euch diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich über eine gute Bewertung, über ein Abo für diesen Podcast oder eine Weiterempfehlung. Wir hören uns dann spätestens nächste Woche wieder. Bis dahin, alles Gute euch und bis bald. Ciao. Best of SHK Show ist ein Podcast der Handwerker Radio GmbH. Weitere Informationen und unseren Livestream findet ihr unter www.handwerker-radio.de.